Herzlich willkommen bei deinem Podcast von Bibelfinanz. Wir reden über Dinge, über die bei anderen nicht gesprochen wird. Gott und Geld. Du und ich. Wir, das sind Dr. Alexander Matijewitsch und Sebastian Mann. Wir wünschen dir in den kommenden Minuten Gottes Gegenwart, neue Erkenntnisse und inspirierende Impulse.
Ein herzliches Willkommen zu unserer neuen Folge. Mein Name ist Sebastian Mann und ich begrüße ganz herzlich den verschnupften Alex im hohen Norden.
Ja, hallo auch von mir. Leider hast du nicht ganz unrecht, aber wir kriegen das trotzdem heute hin.
Auf jeden Fall. Alex, ich freue mich riesig auf die Zeit, die jetzt vor uns liegt. Wir wünschen euch da draußen ganz, ganz viel Freude beim Hören und vor allem Freude bei einem Thema, das ja vielleicht gar nicht so präsent ist. Vor allem in Zeiten, in denen irgendwie die Kurse irgendwie Höchststände erleben und ja ganz, ganz viel rosa-rot läuft und die Preise überall steigen und man mit gefühlt allem irgendwie Geld verdienen kann. Wir wollen uns heute nämlich mit dem Thema beschäftigen, können wir eigentlich als Christen auch irgendwie Verluste mit unserem Vermögen erzeugen oder mit unseren Investitionen, vielleicht sogar Totalverluste. Wir haben gemerkt irgendwie, das liegt uns auf dem Herzen, da auch gerne mal unsere Gedanken mit euch zu teilen und einen Blick in die Bibel hineinzuwerfen. Somit die völlig rhetorische Frage, lieber Alex, nämlich jetzt versorgt uns Gott, Gott ist so liebevoll zu uns und er ist der Größte und überhaupt eigentlich, ne? Und ihm gebührt alle Ehre und wir beten und sind treue Verwalter und verteilen unser Vermögen und so weiter und so fort. Jetzt die Grundsatzfrage, dürfen wir als Christen denn dann eigentlich von Verlusten überhaupt betroffen sein? Und selbst wenn wir alles nach bestem Wissen und Gewissen irgendwie gemacht haben und im Vertrauen und Gehorsam letztlich eine Entscheidung getroffen haben und auch Gottes Zusage erlebt haben, ist es denn dann überhaupt möglich, dass wir Verlust erleiden?
Ja, leider ja, da müssen wir fürchte ich nicht lange um den heißen Brei herumreden. Nur weil wir Christen sind, verheißt uns die Bibel an keiner Stelle, dass wir ein Leben ohne Niederlage oder nie ohne Krisen haben sollen. Die ganze Schöpfung unterliegt letztendlich diesem Wandel. Auf den Tag folgt die Nacht, auf Frühjahr, Sommer, der Herbst und Winter. Die gute Nachricht vielleicht, am Morgen geht die Sonne wieder auf, wenn ich in der Nacht bin, diese Vorausschau, aber trotzdem gehören dunkle Stunden und Herbststürme einfach ja zu unserem Leben dazu. Hm. Wenn wir zum Beispiel an den 23. Psalm denken, da heißt es, selbst wenn ich durch ein finsteres Tal gehen muss, wo Todesschatten mich umgeben, so heißt es in der neuen Genfer Übersetzung von Vers 4, wo Todesschatten mich umgeben, das klingt nicht wirklich nach Jubel, Trubel, Heiterkeit. Hm. Oder ein anderer Vers, den wir uns auch schon mehrfach in den letzten Folgen angeschaut haben, Prediger 11, Vers 2, verteile dein Vermögen auf 7 oder 8, denn du weißt nicht, welches Unglück über die Erde hineinbrechen wird.
Es geht, was für ein toller Vers.
Ja, ich weiß, dein Lieblingsvers. Es geht also gar nicht darum, ob ein Unheil über die Erde hereinbrechen wird. Nein, der Vers sagt unterbewusst ganz deutlich, es werden Unglücke über die Erde hereinkommen. Wir wissen vorher nur nicht, welche. Und genau deswegen sollen wir unsere Anlage eben auf 7 oder 8 verschiedene Assets verteilen, in dem Wissen, einige davon werden durch das Unheil, das kommen wird, keinen Ertrag bringen oder sogar komplett verloren sein.
Aber das heißt ja jetzt grundlegend erstmal, lieber Alex, dass es total normal ist, auch im Leben eines Christen, dass wir nicht davor bewahrt sind, dass unsere Investitionen, so groß wir die Hände auch beim Gebet irgendwie in die Höhe bringen können, dass wir davor irgendwie gefeit sind, oder? Ja. Damit ist doch eigentlich die Frage primär richtig gestellt, mit wie gehe ich damit eigentlich um, oder?
Genau, du sagst es richtig. Es gibt, sage ich mal in Anführungsstrichen, keine Superchristen, die alles richtig machen und deswegen keine Krisen erleben, sondern nein, Krisen gehören einfach zum Leben dazu. Und wie wir mit denen umgehen können, da möchte ich einfach mit dir und unseren Zuhörern zusammen mal den 20. Psalm lesen, nach der neuen Genfer Übersetzung. Da heißt es am Anfang für den Chorleiter ein Psalm Davids. Der Herr erhöre dich, wenn du in Not zu ihm rufst. Der Name des Gottes Jakobs schütze dich. Er sende dir Hilfe aus vom Heiligtum, von Zion aus gebe er dir Beistand. Er schätze alle Opfergaben, die du ihm gebracht hast. Dein Brandopfer nehme er gerne an. Er gebe dir, wonach du dich von Herzen sehnst, und führe alle deine Pläne zum Ziel. Wir wollen laut über deine Rettung jubeln, und im Namen unseres Gottes wollen wir das Banner aufrichten. Der Herr erfülle dir alle deine Bitten. Jetzt weiß ich, dass der Herr seinem gesalbten König den Sieg gibt. Von seinem heiligen Himmel her wird er ihn erhöhen, durch mächtige Taten wird er ihm Rettung bringen. Unsere Gegner verlassen sich auf Kampfwagen und Pferde, wir aber preisen den Namen des Herrn unseres Gottes. Unsere Feinde stürzen und fallen zu Boden, wir aber stehen aufrecht als Sieger da. Herr, hilf uns, er, der höchste König, wird uns erhören, noch am selben Tag, an dem wir zu ihm rufen.
Also Alex, das ist ja einfach, also schön, ihn einfach jetzt auch so von dir nochmal vorgelesen zu bekommen. Also Psalm 20, da steckt ja unglaublich viel Zuspruch und Ermutigung drin. Ja. Ich bin allerdings sehr gespannt, wie du das jetzt, wie du da die Kurve kriegst, das jetzt mit dem Verlust von irgendwelchen Investitionen zu adaptieren. Aber ich bin ganz gespannt.
Okay, ja, ich auch. Ich versuch's einfach mal. Das Erste, was mir so bewusst geworden ist beim Lesen des Psalms, in Krisenzeiten sollen wir Gott anrufen. Hm. Ja. Und mit Krisen meine ich jetzt nicht nur finanzielle Krisen, sondern ja, das kann Krisen aller Art betreffen, die, ja, wo unser Leben einfach hineinstolpert. In Vers 2 haben wir eben gelesen, der Herr erhöre dich, wenn du in Not zu ihm rufst, der Name des Gottes Jakobs schütze dich. Das Wichtige ist, glaube ich, wirklich, wir müssen Gott tatsächlich auch anrufen, zu ihm rufen, damit er uns hilft. Die Frage, die wir uns selber stellen müssen, ist vielleicht, ja, an wen wende ich mich zuerst in meiner Not? Ja, wenn die Fonds vielleicht nicht so laufen wie gedacht, wenn mein Investment womöglich nur Verluste bringt, wenn die Immobilie schon wieder leer steht und kein Mieter zu finden ist, obwohl ich sie eigentlich vermieten wollte, wende ich mich dann zuerst an meinen Finanzberater, an meinen Banker, an meinen Immobilienverwalter, bei anderen Krisen vielleicht an meinen Arzt oder Apotheker? Oder ist die erste Reaktion einfach der Griff zum Telefonhörer, zu Gott, ja, der Griff zum Gebet? Vielleicht kennt ihr auch dieses Gebet der Ältesten, der Leiter einer Gemeinde für Kranke und Schwache nach Jakobus 5. Wir praktizieren das relativ häufig bei uns in der Gemeinde. Und trotzdem merke ich auch bei mir selbst, wenn ich krank bin, dann warte ich erstmal ab. Ja, jetzt wie bei meiner Erkältung zum Beispiel, war auch noch nicht in der Apotheke. Das wäre dann vielleicht der nächste Schritt, dass ich, wenn ich merke, oh, es geht nicht weg, okay, ich gehe mal zur Apotheke und frage, was helfen könnte. Und wenn das auch nichts bringt, dann gehe ich schon leicht genervt zum Arzt. Und wenn der auch nicht helfen kann, dann frage ich vielleicht mal die Ältesten der Gemeinde, ob sie nicht für mich beten wollen. Natürlich bete ich vorher auch alleine mit meiner Frau zusammen für Gesundheit. Aber trotzdem, warum machen wir es nicht grundsätzlich umgekehrt, ja? Dass wir zum Beispiel bei jeder Form von Krankheit zuallererst das Gebet der Ältesten suchen. Vielleicht sagt Gott dann ja auch, okay, jetzt geh zur Apotheke oder geh zum Arzt. Aber der erste Schritt sollte eigentlich immer sein, dass wir uns an Gott wenden. Egal, ob es um gesundheitliche, finanzielle Probleme oder andere gibt. Mhm. Manchmal höre ich auch von Menschen, die so einen Satz, oh, jetzt können wir nichts weiter tun, als Gott zu vertrauen. Und das Gesicht zeigt dann tiefste Trauer bei dieser Aussage. Und ich denke, hallo, Leute, was ist los? Was gibt's denn Besseres, als Gott zu vertrauen? Ja, das sollte nicht die allerletzte Notlösung sein, sondern das ist einfach das Erste und Beste, was uns überhaupt passieren kann, in der Hand des Vaters zu sein, der uns liebt.
Mhm. Mega stark. Also das finde ich richtig, richtig schön. Also rüttelt mich auch schon auf an vielen Stellen irgendwie, wo ich glaube auch, ne, man ist so geneigt, einfach weltlich zu denken und sich selbst immer am meisten zu vertrauen. Mhm. Und da finde ich schön einfach, dass du uns ermutigst, dass wir wirklich nicht uns oder den Fähigkeiten anderer erstmal vertrauen, sondern wirklich Gott eigentlich an erste Stelle stellen und ihn dann vor allem fragen. Ja. Alex, eine Zwischenfrage, die geht mir jetzt gerade durch den Kopf. Ich habe mir die Verse jetzt gerade nochmal angeguckt. Was mich irritiert ist, da steht der Name des Gottes Jakobs. So, und ich habe mich gerade gefragt, also es gibt ja viele Zusätze, die wir irgendwie bei dem Wort Gott irgendwie einfach oder auch bei Gottes Beschreibung letztlich erleben, ne, Gott Israels oder der allmächtige Gott. Hast du eine Ahnung, warum da Gott Jakobs eigentlich steht?
Sehr gut beobachtet, Basti. Ich habe mich auch gefragt, warum Gott Jakobs, und ich hoffe, ich habe eine Lösung gefunden, die ich sehr bemerkenswert finde. Denn wenn wir überlegen, wer war Jakob eigentlich? Jakob, der Fersenhalter, war ein Betrüger, ein Lügner, ein Geschäftsmann mit zweifelhaften Praktiken. Also in Summe alles andere als das, was wir vielleicht einen Heiligen nennen würden. Hm. Und wenn hier vom Gott Jakobs die Rede ist, dann bedeutet das für mich, wir müssen eben kein perfektes Leben führen, damit wir Gott um Hilfe bitten dürfen. Ja, wir dürfen mit all unseren Macken, mit unseren Fehlern, mit unserem Versagen, mit all dem dürfen wir vor ihn kommen. Und trotzdem will er uns schützen und helfen. Eben der Gott Jakobs und nicht nur der Gott für perfekte Menschen oder Vorzeigechristen.
Also das ist ja wirklich auch nochmal eine total tolle Perspektive eigentlich darauf, dass es ja wirklich, dass es pure Gnade einfach ist, ne? Die Gott uns da entgegenbringt und trotz meiner irdischen Begrenztheit einfach, dass Gott sich auf den Weg zu uns macht, ne, aus seinem Heiligtum herunter, in mein Leben, in dein Leben, ja. In diese fehlerhafte Welt, um uns beizustehen. Ne? Wenn wir auch den Vers 3 lesen, ne, er sende dir Hilfe aus dem Heiligtum von Zion aus, gebe er dir Beistand.
Richtig. Ne?
Alex, ich unterbreche dich hier quasi konsequent.
Alles gut.
Also du hast ja bestimmt noch ein paar mehr Punkte zu diesem Psalm, die eigentlich ausgedacht Gedanken gemacht. Ja.
Der zweite Gedanke ist letztendlich, glaube auch wirklich fest daran, dass Gott dir helfen kann, dass er dir helfen will und dass er dir helfen wird. Denn in Vers 5 bis 7, da heißt es, ergebe dir, wonach du dich von Herzen sehnst und führe alle deine Pläne zum Ziel. Wir wollen laut über deine Rettung jubeln und im Namen unseres Gottes wollen wir das Banner aufrichten. Der erfülle dir alle deine Bitten. Jetzt weiß ich, dass der Herr seinen gesalbten König den Sieg gibt. Von seinem heiligen Himmel her wird er ihn erhören, durch mächtige Taten wird er ihm Rettung bringen. Ja, und in Psalm 50, Vers 15, vielleicht kennt ihr diesen berühmten Telefonpsalm, da sagt Gott, rufe mich an in der Not, ja, so wie wir es im ersten Punkt besprochen haben, dann werde ich dich retten und du wirst mich preisen. Und dort steht nicht, dann werde ich dich vielleicht retten, wenn ich gerade nichts anderes zu tun habe, sondern nein, Gott sagt, ich werde dich retten. Und die Frage an uns lautet letztendlich auch hier, glauben wir beim Beten wirklich daran, dass Gott uns in unserer Krise helfen wird? Ja, sicher, Gott wird nicht immer so handeln, wie wir uns das vorstellen oder wünschen. Er hatte einfach den besseren Überblick, aber er wird eingreifen und uns retten. Diese Zusage haben wir einfach aus Psalm 50, Vers 15.
Ja, oder auch wenn ich an Psalm 23 denke, ne? Also Vers 4, ne? Selbst wenn ich durch ein finsteres Tal gehen muss, wo Todesschatten mich umgeben, fürchte ich mich vor keinem Unglück. Denn du, Herr, bist bei mir, dein Stock und dein Hirtenstab geben mir Trost. Also diese Bestätigung, dass es ja auch, also dass es reell ist und dass es passieren wird, die erleben wir ja, also die sehen wir und lesen ja so häufig eigentlich.
Ja, ne? Genau. Und trotzdem ist Gott eben auch in diesen Krisen da. Dein Stock und dein Hirtenstab geben mir Trost. Er lässt uns da nicht allein. Das heißt, der Psalmbeter richtet sich ihm wirklich voll Zuversicht an Gott. Und warum? Weil er weiß und dieses Vertrauen hat, dass Gott handeln wird. Ich habe dazu neulich eine kleine Geschichte gehört. Ich weiß nicht, ob sie wirklich sich so zugetragen hat, aber sie passt sehr schön zu diesem Punkt. Und zwar gab es da in den USA eine große Trockenheit und in einer Kleinstadt rief der Pastor zu einem Gebetstreffen auf, um einfach für Regen zu beten. Und an jedem Abend, da kam fast die ganze Stadt, die Menschen passten nicht alle in die Kirche, da war eine riesen Menschenmenge einfach außen drumherum um die Kirche und der Pastor schritt durch die ganzen Leute, betrat dann die Kirche, ging nach vorne zum Altar, um zu beten und als er sich zur Gemeinde umdrehte, da entdeckte er vorne in der ersten Reihe ein kleines Mädchen, das hatte einen Regenschirm dabei. Und ich möchte dich einfach ermutigen, ja, wenn du für Regen betest, dann nimm den Regenschirm mit, also bete einfach voll Zuversicht, dass Gott eingreifen wird.
Ja, das ist doch ein schönes Beispiel. Eigentlich möge diese Geschichte wahr sein. So, und jetzt, mir gehen ja noch so ein paar durch den Kopf. Darf ich mir ein paar Punkte noch ergänzen, lieber Alex?
Ja, klar.
Schieß los. Also, was mir zum Beispiel als erstes durch den Kopf geht, ist, glaube ich, wirklich dieses Bete wahrhaftig einfach, ne? Dass wir uns und Gott einfach nichts vormachen, ne? Dass wir so die Wahrheit wirklich anschauen und dass wir uns bewusst sein, ne, dass der Gott Jakobs an meiner Seite steht einfach, ne? Selbst in der finstersten Stunde oder im Tal, letztlich, egal wie ich das definieren will. So, und dass es keine Geheimnisse eigentlich geben kann. Also das zweite Punkt letztlich, ne, dass ich mich ja vor Gott nicht verstellen muss, ne? Und ich kann ihm ganz offen sagen, was mich nervt, was mich stört, ne, was ich anderes erwartet habe, vielleicht auch. Und Gott auch die Ängste und Sorgen, die ich irgendwie damit habe, und auch was ich mir von ihm wünsche, ganz konkret zu formulieren. Und ich glaube, Gott ist in der Lage, das auszuhalten, was wir da formulieren können. Und was ich auch spannend finde, ist, also vor allem, wenn es um Gebet auch grundlegend um Finanzen geht, dann ist es so, dass ich würde mir wünschen, dass wir Butter bei der Fisch machen, weißt du? Also das heißt einfach, dass wir, wenn wir finanzielle Herausforderungen haben, dass wir nicht um heißen Brei reden. Also zum Beispiel, ich kenne das ja selbst, ne, irgendwie, Gott, ich wünsche mir jetzt irgendwie, oder Gott, hilf mir doch irgendwie, ne, das ist alles so, das ist total klasse, ne, aber ich denke mir manchmal, Gott wünscht sich, dass wir klar mit ihm sprechen, so, und dass ich einfach sage, hey, Gott, ich brauche bis Ende des Monats 3.400 Euro, was auch immer letztlich. So einfach, weil wir es, also damit wir das konkret aussprechen und auch Gott darauf konkret antworten kann. Manchmal habe ich so das Gefühl, wenn wir beten irgendwie so Gott hilf mir, ne, dann denke ich mir manchmal auch, Gott, ich glaube, der sitzt dann, der denkt sich dann auch, ne, meine Güte, ne, also der so unkonkret schon wieder, ne, wie der wird's nicht mal mitkriegen, wenn ich es ihm eigentlich ermögliche, so, weil es so unkonkret einfach ist. Und dass wir natürlich auch hörend beten. Also nicht, dass wir nur unseren Wunschkatalog und unseren Frustkatalog dort ablegen, sondern dass wir wirklich uns die Zeit nehmen dafür, also wirklich zu hören, was Gott uns einfach mit auf den Weg geben will. Und da, glaube ich, kommt er oftmals viel zu kurz. Da sind wir immer schnell schon wieder auf dem nächsten Gleis irgendwie mit 180 unterwegs. So, aber ich glaube, wir brauchen auch diese Stille, diese Ruhe einfach und dieses klare Gebet, das Gott mir zeigen will, was seine Erkenntnis eigentlich für mich ist in dieser Situation. So, der fünfte Punkt ist so dieses, lasst uns drauf hören, was Gott uns einfach aufs Herz legt. So, wenn Gott uns einfach Antworten gibt, dann mögen die klar oftmals vielleicht gar nicht so weltlich schlau klingen irgendwie oder sie mögen uns vielleicht auch herausfordern. Aber ich glaube, es liegt einfach unglaublich viel Segen darauf, einfach das zu tun, was Gott uns aufs Herz legt. Und das wünsche ich mir, dass wir das, auch wenn es um Finanzen geht, einfach wirklich genauso betrachten und dem Ganzen nachfolgen.
Ja, Super, Basti. Vielen Dank für deine wertvolle
Ergänzung. Das freut mich. Ja, danke.
Du darfst mich ruhig gerne weiter unterbrechen.
Ja, das freut mich. Mach ich.
Jetzt muss ich dazu auch noch ein loswerden. Ich glaube sogar, Gott hat ist selbst ein Unternehmer und hat ein kleines Recyclingunternehmen, vielleicht sogar ein großes. Denn wir dürfen alle unsere Ängste, unsere Sorgen, unsere Niederlagen, den ganzen Müll unseres Lebens bei ihm abladen. Und er macht was Wunderbares Neues daraus.
Auch schön, auch also schön.
Recycling, ne?
So, aber jetzt zu deinem Punkt noch. Also was geht dir noch durch den Kopf? Ja,
der dritte Punkt ist für mich, vertraue Gott wirklich, dass er dir den Sieg geben wird. In den letzten Versen von diesem 20. Psalm lesen wir, unsere Gegner verlassen sich auf Kampfwagen und Pferde, wir aber preisen den Namen des Herrn unseres Gottes. Unsere Feinde stürzen und fallen zu Boden, wir aber stehen aufrecht als Sieger da. Ja, unsere Gegner verlassen sich auf Kampfwagen und Pferde, auf menschliche Logik und Kalkül. Das finde ich spannend, weil, ja, wie du vorhin auch schon gesagt hast, mir geht es auch, oder ich glaube, vielen von uns geht es so, dass wir immer erstmal unsere menschliche Logik einschalten. Aber der Psalmbeter sagt hier, wir kommen nicht mit menschlicher Logik und Kalkül, wir kommen im Namen des Herrn unseres Gottes. Hm. Ganz so wie David, auch im Kampf gegen Goliath, 1. Samuel 17, Vers 45 heißt es da, David rief zurück, du trittst mir mit Schwert, Speer und Wurfspieß entgegen. Ich aber komme im Namen des Herrn des Allmächtigen, des Gottes des israelitischen Heeres, das du verhöhnt hast. Und das heißt, David versteckt sich nicht wie das ganze Heer Israels vor Goliath, vor dieser Krise. Denn das ist ja eine häufige Reaktion auf Krisen. Entweder, dass wir sie ignorieren, dass wir uns verstecken oder dass wir auch vielleicht versuchen wegzulaufen. Aber nein, David reagiert anders. Er blickt der Herausforderung mutig und vor allem voll Gottvertrauen ins Auge. Im Englischen gibt es ja diesen schönen Ausdruck, facing the giant, ja, tritt dem Riesen entgegen. Und wenn wir an Vers 8 denken, aus dem Psalm 20 eben, dann ist wirklich wichtig, glaube ich, dass wir in so einer Situation uns eben nicht auf unsere eigenen Stärken verlassen. Wir sollen unseren Fokus bewusst auf Gott richten und auch dann schon, wenn wir vielleicht noch menschlich die eine oder andere Option haben, aber Gott soll nicht die letzte Notsitte oder die letzte Notlösung sein. Nein, wir sollen von Anfang an in solchen Krisen unseren Fokus auf Gott richten, denn seine mächtige Hand, die hält uns und Gott selbst will für uns kämpfen, sodass wir wie David mutig vorangehen können. Und dann, glaube ich, haben Krisen auch einfach die Chance, ja, wie eine Lupe zu sein, sage ich mal, durch die wir Gott bei der Arbeit zuschauen können, wie er einschreitet und uns hilft in den Krisen. Mhm. Das heißt, eine Lupe, um Gott wirklich bei der Arbeit hautnah zusehen zu können.
Richtig gut. Also da muss ich kurz wieder einhaken. Also das mache ich heute anscheinend konsequent, aber immerhin. Also zwei Sachen sind mir gekommen. Pass auf, Alex. Also das eine ist mal, David ist ja jetzt nicht völlig ohne Waffe dagestanden. Ne? Also der hatte ja was, immerhin. Ne? Mhm. So, und ich habe mich jetzt gerade auch so ein bisschen gefragt, wie kriege ich da die Kurve auf das Thema Finanzthema? Ich glaube, dass das ja auch einfach, wir sind ja treue Verwalter und wir sollen auch vorsorgen, wir sollen auch, also ne, unser Vermögen investieren. Und das ändert aber ja nichts an der Tatsache, dass Gott mein Versorger ist. So, also weißt du, was ich meine? Mhm. Ich versuche es anders zu beschreiben. Ne? Also Goliath fiel ja nicht alleine durch das Gebet von David um. Mhm. Ne? So, sondern letztlich die David nutzte ja seine Steinschleuder, ja, die ihm als Mittel zur Verfügung gestellt wurde. Den Sieg allerdings, also auch diese Versorgung, schenkte Gott ja trotzdem und nicht die Steinschleuder. Mhm. So, und damit ist ja Vorsorge und Versorgung zwei völlig unterschiedliche Dinge. Ja. Und der zweite Punkt, der mir jetzt auch nochmal gerade gekommen ist, ist, mir sind immer wieder gerade Situationen durch den Kopf gegangen, irgendwie, wo ich denke, ach Mensch, kann man das so sagen eigentlich? Kann man wirklich sagen, Mensch, Gott kann wirklich alles und er wird mir helfen so. Und es gibt auch Situationen, die sind irgendwie schlecht so. Oder da ist einfach auch viel Ungutes einfach gerade im Raum. Und da habe ich mich gerade selbst wieder ertappt, dass ich eigentlich gerade anfange, wieder zu rechtfertigen, warum Gott vielleicht manches nicht macht oder zulässt, ja. Und das ja aber genau das ist, was du eigentlich nochmal deutlich machen willst. Dieses, hey, das bringt uns nichts, so zu denken, sondern unsere Denke muss eigentlich sein, dass Gott alles kann, egal wie furchtbar es gerade um uns steht. Und dieses unglaubliche Vertrauen, das weltlich einfach nicht zulässig ist, ne, ganz nüchtern betrachtet oder unser menschliches Denken einfach wirklich herausfordert, das wünsche ich mir einfach für mich, für uns, dass wir dieses Vertrauen in all das, was Gott uns einfach zusagt, weil er es uns ja auch an so vielen Stellen zusagt, dass wir das in uns tragen dürfen.
Ja.
So, jetzt bin ich wieder ruhig, Alex.
Ja. Da machst du eigentlich eine wunderschöne Überleitung, Basti, ohne es zu wissen.
Ja, das ist schön.
Denn in Vers 19 heißt es dann, wir stehen aufrecht als Sieger da. Mhm. Und in Vers 10, er, der höchste König, wird uns erhöhen noch am selben Tag, an dem wir ihn anrufen.
Und ich meine, wenn ich da jetzt, sorry, ich bin schon also wirklich, ne, in einer Krise, also ich überlege mir das jetzt gerade, ne, in einer Krise, da fühlt sich das ja echt anders an als Sieg. Okay, also Sieg klingt irgendwie total schick, so Krise klingt nicht schick. So. Und wenn ich mir überlege, dass wir, dass Investitionen zum Beispiel einen unglaublichen Verlust bringen, ja, vielleicht sogar einen Totalverlust, wenn, keine Ahnung, alle Stricke reißen, ich muss sogar mein Eigenheim irgendwie verlassen, so, weil man die Raten fürs Haus nicht mehr bezahlen kann. Oder auch schön der Gedanke daran, dass wir mal Konkurs gehen, ja, dass wir Insolvenz anmelden müssen. So, das ist jetzt als Unternehmer jetzt nicht so die coolste Idee, ehrlich gesagt. Mhm. So, und das erfüllt einen mit Charme irgendwie, ne? Und man wird auch abgestempelt. Und das klingt ja auch, also das fühlt sich sicherlich an wie ein persönlicher Absturz. Und ich weiß nicht, wie viele Beziehungen quasi dann auch noch halten werden, aber das ist wieder ein ganz anderes Kapitel. Aber auch ne, gescheiterte Beziehungen, ne, niederschmetternde medizinische Diagnosen, Krankheitsdiagnosen. In den Situationen, da klingt das ja, da fühlt sich das doch anders an als Sieg.
Ja. Ne?
Und
ja.
Das, da diese Kurve zu kriegen, das ist, glaube ich, die große Herausforderung.
Ja, definitiv. Vielleicht dazu auch zwei Gedanken zu diesem Einwand, zu dem berechtigten Einwand. Niederlagen tun weh, klar, da bin ich ganz bei dir. Wenn ich in mein Leben schaue oder auch in Beispiele aus der Bibel, dann sind es trotzdem meistens gerade letztendlich die Wüstenzeiten, Zeiten der Dürre, dann sind das Zeiten, die uns im Glauben wachsen lassen und näher zu Gott bringen. Hm. So habe ich selber erlebt, das haben wir auch schon, ich glaube, in der ersten Folge ein Beispiel gleich erzählt. Manchmal sind Krisen gerade zur Einladung Gottes für Veränderung, so nehme ich das manchmal wahr. Von daher versuche ich inzwischen wirklich in jeder Krise auch eine Chance zu sehen. Hm. Vor ein paar Wochen war ich zum Beispiel ordentlich vom Sturm Sabine durcheinander gewürfelt. Ich war zu einer Konferenz in Malaga, bin über Zürich zurückgeflogen und dann wurde auf einmal mein Flug gestrichen wegen des Sturmes. Wir hatten uns mit über 120 Leuten aus 20 Ländern getroffen und ausgetauscht, wie biblischer Umgang mit Finanzen eben aussehen kann. Kam total, ja, gesegnet, fröhlich zurück und dann das. Und ja, natürlich habe ich auch erst gehadert und war gefrustet, aber dann habe ich es angenommen aus Gottes Hand, einfach, dass es so ist, dass dieser Sturm weht, dass ich einen Tag später zu Hause erst sein werde bei meiner Familie, auf die ich mich schon wahnsinnig gefreut hatte nach 5 Tagen Abwesenheit. Und als ich es dann einfach akzeptiert hatte, habe ich gesehen, diese neue Situation bringt mir ganz neue Zeitfenster, die ich nutzen konnte. Und zum Beispiel ist das Skript für diese Podcast-Folge dabei herausgekommen.
Ja.
Ja, das heißt, vielleicht auch hier wirkt der Appell, gib jeder Krise die Chance, etwas Positives, Neues beginnen zu lassen.
Also kurz, sorry, ne, ich mache es jetzt einfach immer wieder. Das klingt ja manchmal so ein bisschen nach Chaka-Chaka-Mentoring, Coaching irgendwie, ne, so und irgendwie, ne, steh auf, Männchen und Phönix aus der Asche und so. Das Spannende ist ja aber eigentlich, Gott ermutigt uns, so zu denken. Also es ist ja nicht irgendein weltlicher Dünnpfiff, den wir jetzt hier gerade teilen, sondern das ist ja, das steht so ja in der Bibel einfach. Und das finde ich so ermutigend eigentlich, das mal aus dieser Perspektive herauszusehen und nicht nur von irgendwelchen Alpha-Tierchen, die quasi als Stehaufmännchen wieder präsent werden, sondern das ist ja eigentlich ein total biblisches Prinzip, diese Blickrichtung auf Gott einfach und dieses volle Vertrauen nicht zu verlieren und aus dieser Perspektive herauszuleben. Aber sorry, nur konsequent wieder mal unterbrochen.
Ja.
Zweiter Gedanke, lieber Alex.
Was soll ich sagen? Ich war mit dem ersten noch gar nicht zu Ende.
Einverstanden.
Und zwar wollte ich noch ein paar Bibelverse dazu nachschieben von Paulus, die er im Brief an die Philipper schreibt. Am Anfang kommt von Kapitel 4. Da schreibt er zum Beispiel, macht euch um nichts Sorgen. Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihm. Da haben wir zum Beispiel so eine Stelle, wo genau das Gott uns da herausfordert, was du eben gesagt hast. Hier sehen wir zum einen wieder den ersten Punkt, was wir ganz am Anfang hatten. In der Krise sollen wir alle unsere Anliegen vor Gott bringen. Und wie, sagt Paulus hier, mit Dankbarkeit. Ja, wir opfern Gott sozusagen unseren Dank, weil wir wissen, er wird es gut machen. Und es ist eine echte Herausforderung, Gott auch dann schon zu danken, wenn wir die Lösung vielleicht noch gar nicht kennen. Ja, und den ersten Schritt zu wagen, auch wenn wir den Weg noch gar nicht komplett sehen. Und dann schreibt Paulus weiter, freut euch, was auch immer geschieht. Freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Und nochmal sage ich euch, freut euch. Also 3-mal in einem Vers, freut euch. Wir sollen uns freuen, was auch immer geschieht. Unsere Freude darf in Jesus Christus, glaube ich, sein. Und das ist der Schlüssel, kann dann eben auch unabhängig sein von äußeren Bedingungen, wenn die Freude aus Jesus kommt. Ich glaube, hier liegt auch das Geheimnis letztendlich, indem wir wirklich auf Gott fokussieren, weg von unseren Problemen hin zu Gott. Und dann schließt Paulus, dann wird der Frieden Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, wird über eure Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren, euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Das heißt, im Ergebnis verspricht die Bibel, dass der Friede Gottes über uns kommen wird. Ja, wenn wir alles mit Dankbarkeit vor Gott bringen, wenn wir uns freuen, unabhängig von den äußeren Begleiterscheinungen. Das heißt, Krisen bleiben unschön und ja, sie können richtig wehtun, aber wir sind eben nicht allein, sondern mit Jesus verbunden, so wie Paulus das schreibt. Das geht über alles menschliche Verstehen hinaus und das kann man, glaube ich, auch nicht erklären, sondern man kann es nur ausprobieren und erfahren. Aber bitte jetzt auch, liebe Zuhörer, nicht falsch verstehen, wir müssen nicht uns die nächsten Krisen herbeiwünschen, ja, um endlich den Frieden Gottes zu spüren. Mhm. Aber wir dürfen gewiss sein, wenn die nächste Krise kommt, dann ist Gott eben mit uns und möchte uns auch dort seinen Frieden schenken.
Sehr gut, also richtig schön. Ich unterbreche jetzt nicht lange, ich würde aber okay. gerne den zweiten ja. Punkt von dir noch hören.
Ja, jetzt der zweite Punkt. Ich glaube, was in den Augen der Welt manchmal wie eine Niederlage aussieht, muss in Gottes Augen noch lange keine Niederlage sein. Ich wurde so erinnert an zwei junge Frauen, die bei uns ganz aus der Nähe kamen, die Entwicklungshilfe in Afghanistan leisteten, dort auch von Jesus erzählten und dann ermordet wurden dort. Ja, eine schreckliche Tragödie. Aber wie es dann so kommt, die Menschen haben sich das Maul zerrissen. Ja, ach, das war doch viel zu gefährlich für diese jungen Mädels, in so ein gefährliches Land zu reisen. Und das haben sie jetzt von ihrem religiösen Wahnsinn. In den Augen der Welt, ja, eine krachende Niederlage, tot, ermordet die beiden jungen Frauen. Hm. Aber ich glaube, sie waren einfach gehorsam und haben das getan, was Gott von ihnen wollte. Und ich bin überzeugt, dass sie in der Zeit, in der sie dort unten waren, etwas gesät haben, das Frucht bringen wird. Oder denken wir an Jesus selbst, ja, seinen Tod am Kreuz. Gekreuzigt wie ein Verbrecher. Ja, der große Revolutionär, der sich erdreistet hat, von Gott als seinem Vater zu sprechen. Ja, wo sind jetzt seine Engel? Wo ist sein Vater? Guck, sieh ihn dir an, da hängt er am Kreuz, gescheitert. Auch das in der Augen der Welt, eine krachende Niederlage. Aber in Gottes Augen der gewaltigste Sieg, der jemals errungen wurde. Hm. Und will einfach sagen, Gott hat andere Maßstäbe, auch wir. Ja, und das kann auch für unsere finanziellen Engagements gelten, die wir getätigt haben. Mhm. Ja. In Malaga wurden mir zum Beispiel 200 Euro aus dem Portemonnaie gestohlen. Das wäre noch eine andere Geschichte, eine andere Podcast-Folge, wie das passiert ist. Jetzt könnte ich mich ärgern und sagen, ein Verlust. Ja, es ist ein Verlust, aber in Gottes Augen ist es vielleicht was anderes. Und ich bitte Gott einfach, dass er das Geld in den Händen dieser Frau, dieser Diebin zum Segen werden lässt und sie vielleicht irgendwas dadurch erkennt. Keine Ahnung was. Unsere Aufgabe ist, glaube ich, einfach nur gehorsam das zu tun, was wir von Gott verstehen. Und um alles andere wird sich Gott dann kümmern. Auch wenn es vielleicht in den Augen der Welt, in unseren Augen, wie ein Verlust aussieht. Aber für Gott muss es noch lange kein Verlust sein. Ja? Erst recht, wenn wir Geld also in den Sand gesetzt haben. Gott bleibt unser Versorger, egal was ist.
Alex, mega, mega schöne, wertvolle Gedanken. Das mit den 200 Euro musst du mir nachher mal nochmal ausführlich erzählen oder unseren Zuhörern in der nächsten Folge vielleicht. Ich würde gerne zusammenfassen, also was ich mir jetzt hier so mitgeschrieben habe. Ja. Also das erste ist mal diese klare Erkenntnis, hey, Krisen gehören einfach dazu. Es ist total normal, dass wir als Christen auch mal Fehlentscheidungen treffen, dass wir Geld verlieren vielleicht, dass irgendwie die Investitionen nicht so glücken, wie wir uns das gerade ausgemalt haben. So, aber natürlich auch alle anderen Lebensbereiche sind davon nicht gefeit, dass wir auch nicht nur rosarot und himmelhochjauchzend erleben werden, nur weil wir Gott in uns haben. So. Mhm. Zweiter Punkt ist einfach, das fand ich großartig, wie du das auch nochmal gezeigt hast, dieses, hey, lasst uns beginnen, dass wir in diesen Momenten zuerst Gott eigentlich anrufen, dass wir Gott wirklich an erste Stelle stellen und dass wir ihn da wirklich ja als Prio einfach nutzen. Ne? Mhm. Der dritte Punkt, einfach dieses Glaube fest daran, dass Gott helfen will, das fand ich jetzt total schön, einfach auch, ne, dass wir diese Überzeugung in uns tragen dürfen und dieses Vertrauen darin haben, dass Gott uns einfach den Sieg schenken wird. Ne? Und auch natürlich einfach diese Blickrichtung einfach versuchen zu verändern, wenn wir in diesen Momenten stecken, dass wir eben Chancen sehen und nicht Probleme sehen. Und auch wenn weltlich vielleicht alles nach Niederlage aussieht, kann Gott darin einfach triumphal einfach Sieg erzeugen. Ja. Alex, dein Schlusswort, falls du noch eins hast.
Ja, ich habe noch quasi die ultimative biblische Ermutigung. Ein Vers, den ich grandios finde, aus Römer 8, Vers 28. Wir wissen, dass für die, die Gott lieben und nach seinem Willen zu ihm gehören, alles zum Guten führt. Oder Luther, ne, der schreibt, dass denen alles zum Besten dienen wird. Alles muss uns zum Besten dienen.
Amen. Mehr kann ich dazu gar nicht groß sagen.
Ja, warte. Die Stelle geht noch weiter, Basti. Es geht noch weiter. Vers 31 zum Beispiel. Was kann man dazu noch sagen? Wenn Gott für uns ist, wer oder was kann noch gegen uns sein? Mhm. Gott hat nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle gegeben. Und wenn Gott uns Christus gab, wird er uns mit ihm dann nicht auch alles andere schenken? Wer wagt es, gegen die Anklage zu erheben, die von Gott auserwählt wurden? Gott selbst ist ja der sie gerecht spricht. Hm. Wer sollte uns verurteilen? Jesus Christus selbst ist ja für uns gestorben. Mehr noch, er ist der Auferstandene. Er sitzt auf dem Ehrenplatz zur rechten Seite Gottes und tritt für uns ein. Kann uns noch irgendetwas von der Liebe Gottes trennen, wenn wir vielleicht in Not oder Angst geraten, verfolgt werden, hungern, frieren, in Gefahr sind oder sogar vom Tod bedroht werden? Trotz all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon durch Christus, der uns liebt. Ich bin überzeugt, nichts kann uns von seiner Liebe trennen. Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder unsere Ängste in der Gegenwart noch unsere Sorgen um die Zukunft. Ja, nicht einmal die Mächte der Hölle können uns von der Liebe Gottes trennen. Und wären wir hoch über dem Himmel oder befänden uns in den tiefsten Tiefen des Ozeans, nichts und niemand in der ganzen Schöpfung kann uns von der Liebe Gottes trennen, die in Christus Jesus, unserem Herrn, erschienen ist.
Dazu jetzt aber ein richtig großes Amen. Vielen, vielen Dank dir, Alex. Ich freue mich auf das, was vor uns liegt. Und wir wünschen euch allen, die uns gerade zugehört haben, eine mächtig gesegnete Zeit. Wir hoffen, ihr konnten euch ermutigen und ihr konntet den einen oder anderen Gedanken nutzen. In diesem Sinne, bis ganz bald und tschüss.
Das war der Podcast von Sebastian Mann und Dr. Alexander Matijewitsch. Bitte vergiss nicht, uns zu abonnieren, wenn es dir gefallen hat. Hast du Fragen zu der Folge oder inhaltliche Ideen für neue Podcasts? Dann freuen wir uns auf deine Kommentare. Weitere Informationen, Termine und Podcast-Folgen findest du online unter bibel-finanz.de. Gott segne dich.